Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Ilan Stephanie begrüßen. Ilan ist eine große Wegbereiterin für authentischen sexuellen Ausdruck. Und sie widmet sich als Körperforscherin dem Weg der Ekstase und unterstützt dabei die individuelle und kollektive Heilung. Und in ihren Online-Seminaren, in ihren Webinaren und Interviews zeigt sie Wege auf, Sexualität konfliktfrei neu zu erfahren. Und für uns ist das auch ein ganz, ganz tolles Thema, ein ganz großes Thema, warum überhaupt auch dieser erste Online-Kongress zustande gekommen ist. Jetzt ist es ja schon der zweite. Es geht um Beziehung, um Partnerschaft, um Sexualität. Und da darfst du einfach nicht fehlen. Und wir sind so froh, dass du so spontan Zeit gefunden hast. Und ich hoffe eigentlich, dass ich sogar deinen Namen richtig ausgesprochen habe. Ilan?
Ja, ne? Ja, genau. Der Nachname allerdings ist Stephanie.
Stephanie, ja, genau. Im Sagen habe ich gerade gedacht, oh Gott, jetzt habe ich es genau wieder nicht richtig gesagt.
Und genau, sag du mir mal, wie man deinen Vornamen richtig ausspricht.
Ja, Kathleen.
Kathleen, genau, weil da war ich auch unsicher und dachte, Kathleen, oh, was sage ich dir jetzt? Okay, Kathleen, ja. Wundervoll, schön.
Also herzlich willkommen, Ilan. Ja. Und schön, dass du da bist. Wir freuen uns total, wir sind total gespannt und sind auch ein bisschen aufgeregt, ja, weil so Sexualität ist selbst bei uns so ein Tabuthema. Ja, wir lassen uns ein, das machen wir gern. Und ja, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, schön. Ich möchte gleich vorweg sagen, dass ich, glaube ich, zum Thema Sex als etwas, das konfliktfrei möglich ist, so gerne spreche oder so gerne forsche, weil es wie ein Mikrokosmos ist für das, wo wir aber insgesamt in unserem Leben oder in Bezug auf Lebendigkeit in der Reibung, im Widerspruch, also im Konflikt leben oder eben nicht. Das heißt, ich möchte ein bisschen wie gleichzeitig sehr hinlenken zum Thema Sex und gleichzeitig sehr davon weglenken, weil es geht beim Sex nicht um Sex. Es geht um, wie gehe ich mit Lebendigkeit um? Wie gehe ich damit um, ein Wesen der Schöpfung zu sein? Am Ende des Tages lebe ich gerne oder war das mit dem Sex meiner Eltern damals irgendein bedauerlicher Unfall? Das ist so ein bisschen die Frage, die dahinter liegt oder die da drunter ist. Und wenn wir jetzt uns in dieser Sprache über Sex unterhalten, dann ist es sehr schnell ein sehr enges Ding. Also sehr, es ist sehr schnell, du hast jetzt Sex oder du hast jetzt keinen Sex. Und das ist nicht die interessante Frage. Die interessante Frage ist, wie fließt die Lebendigkeit persönlich in diesem Moment durch dein Energiesystem?
Ja. Lebendigkeit und Lebensfreude, ne? Das ist so was da eigentlich da sein darf, ne?
Genau.
Und wie gehst du überhaupt so mit deinen Konflikten um und was hast du für Erfahrungen gemacht? Gibt es da so in deinem Leben so besondere Situationen, wo du gesagt hast, ja, das hat mich so richtig entwickelt, ich bin so frei geworden, wo du einfach mal drüber berichtest und die Community da einfach mal ein Gefühl für bekommt, was Konflikte so für dich bedeuten?
Interessant. Ich erlebe sehr häufig, dass ich wie in die Reibung zur Außenwelt rutsche, dass mir irgendwas nicht passt, ich wollte irgendwas anders haben, irgendwas triggert mich von irgendwem. Und ich muss auch sagen, das passiert dadurch häufiger, dass ich natürlich mich trainiert habe, darauf das auch bewusst wahrzunehmen. Denn meine gesamte Arbeit baut darauf auf, in die Nichtvermeidung zu gehen, ein Leben im Vollkontakt statt im Wegschauen. Ob es jetzt um das Thema Sex geht oder um sonst etwas. Und aber zum Beispiel am Thema Sex entlang, glaube ich, kann ich diese Geschichte meiner Konflikte und Konfliktlösungen vielleicht kurz skizzieren, weil das nochmal ein bisschen zeigt, wie unterschiedlich die Symptome von Konflikt sein können. Mein erster Konflikt mit Sex war nämlich komplett unbewusst, würde ich sagen. Es war einfach, also ich hatte Sex so ab irgendwie weiß ich nicht, ab 17 oder 18 oder so, oder ich glaube, 17, also irgendwie Ende Teenagerjahre hatte ich Sex und war sehr enttäuscht. Und dieser Konflikt, aber diese innere Enttäuschtheit, dieses innere, was dann so viele Menschen nachfühlen können, aber was, womit ich damals völlig alleine war, dieses, das kann doch nicht alles gewesen sein. Zumal, wenn ich so hochsensibel erlebt habe, wie ich erlebe normalerweise, es war so wie, es kann doch nicht sein, dass wir etwas so Aufregendes machen, wie nackt und mit den Genitalien und einander zu spüren und dann so wenig erleben. Das kann doch nicht wahr sein. Und dieser Konflikt war mir nicht bewusst. Ich habe aber unbewusst einen Haufen Frust angesammelt und gedacht, also ich muss jetzt mal irgendwie auf die Tube drücken. Hier, mein Leben muss jetzt mal irgendwie spannender werden, besonders mein Sexleben. So geht es nicht, das ist zu langweilig. Und dann habe ich ja einen großen Schritt gemacht, den ich jetzt überhaupt keine, ich möchte gar keine Werbung dafür machen, aber einfach, um das kurz zu zeigen. Ich bin dann mit 19 freiwillig in die Prostitution eingestiegen und habe 2 Jahre als Prostituierte gearbeitet. Und zwar wirklich aufgrund des unbewussten Konfliktes, dass das, was ich als normalen Sex kennengelernt hatte, mir nicht gereicht hat. Und ich dachte, naja, dann muss der unnormale Sex irgendwie besser sein. Ich kann nicht sagen, dass der als Sex besser war, aber es war lebendiger. Ich war in meiner Rolle als Prostituierte natürlich mit sehr vielen verschiedenen Menschen in einem sehr lebendigen Kontakt, weil es einfach sehr besonders ist. Man hat keine Zeit für Smalltalk, sondern man erzählt einander tiefe Geschichten oder hat miteinander Sex. Also man hat sehr kondensiert und sehr komprimiert intensive Begegnungsformen, was Männer im Hof natürlich auch nutzen, um sehr komprimiert aus ihrer Tiefe zu erzählen, was sie vielleicht ihrer Ehefrau noch nicht erzählt haben. Also diese Art von Intimität auf einer seelischen Ebene gab es da auch. Und das hat mich aber im Nachhinein sehr aufgeweckt dafür, wie wichtig es ist, Konflikte nicht zu vermeiden. Weil wir, wenn wir Konflikte vermeiden, unbewusst wirklich Ladungen anstauen, die dann irgendwo hochkommen und wir nicht sehen, woher sie kommen. Wir uns selber quasi ein Rätsel sind. Und das bedeutet, und das ist der Punkt, mit dem es steht und fällt, es bedeutet innere Konfliktlosigkeit als Ziel, nicht als Ding, was du brauchst, aber innere Konfliktlosigkeit zwischen dir und dir in Bezug auf Sex. Und das ist, was wir in dieser Kultur nie hören. Wir denken immer bei, ja, okay, wie bringe ich es meinem Freund bei? Wie sage ich es meinem Mann? Wie sage ich es meiner Freundin? Und das ist nie die primäre Frage. Die primäre Frage ist, darfst du auch den Trigger, auch diese Frage, auch diese sexuelle Scham oder Unsicherheit durch dich durchfließen lassen, statt sofort damit in der Außenwelt dich zu verheddern? Also dieser Punkt, ich könnte sagen, in unserer sexuellen Kultur lernen wir von der Außenwelt hypnotisiert zu sein. Das Wichtige ist, dass meine Freundin das versteht. Das Wichtige ist, dass mein Freund damit zieht. Das Wichtigste ist, dass die Außenwelt mich so sein lässt, wie ich bin. Nein. Das Allerwichtigste ist, dass du selber verkörperst, dass du so sein darfst und so sein möchtest, wie du bist. Und das ist natürlich lebenslang auch eine Entdeckungsreise, die durch ganz verschiedene Phasen läuft. Also zum Beispiel jetzt bin ich in der Phase sehr, sehr glücklich Single. Ich war davor sehr, sehr glücklich und überzeugt in Beziehungen. Und wer weiß, wie sich das alles wieder ändert. So, aber ich könnte meine Lebensgeschichte genauso wie jede andere Lebensgeschichte erzählen entlang von Eros. Genauso wie entlang von anderen Frequenzen von Lebendigkeit. Denn es ist einfach eine Schöpfungsfrequenz. Und ob wir sie in Form von Gebeten oder Orgien oder von mir aus Zölibat oder sonst etwas erleben, das ist so sehr vielfältig, wie es Menschen gibt, die sie erleben.
Ja, manchmal denke ich so, das ist so die eigene Erlaubnis, die man sich nicht gibt.
Ja, genau.
Und oft, wenn ich mich das selbst frage, dann ist es so, wie gebe ich mir die Erlaubnis, wenn irgendwo so eine tiefe Konditionierung dahinter steckt.
Ja.
Und wie hast du das transformiert in dir? Wie hilfst du der anderen Menschen dabei?
Ja, das sind glücklicherweise 2 verschiedene Fragen. Weil zu der ersten Frage so, du, ich habe ein paar Milliarden Male mir dieselbe Stirn an derselben Wand in derselben Weise blutig geschlagen. So, das ist die erste Antwort, genau. Darauf wollen wir jetzt mal nicht eingehen, war genau so. Nein, aber tatsächlich, ich habe schon relativ früh, also ab Anfang 20 spätestens, mich auch sehr bewusst mit Körpertherapie beschäftigt. Ich kannte nämlich Gesprächstherapie ab der 11. Klasse im Gymnasium, also ab sowas wie 16 oder 17 kannte ich Gesprächstherapie. Und ich wusste also früh, ich habe irgendwie Bedarf, über mich zu sprechen, denn das, was ich erlebe in dieser Welt, ist sehr viel. Es überfordert mich und ich brauche Ventile und ich brauche Menschen, die mir zuhören. Und habe nach einer Weile, aber dann wie gesagt mit Anfang 20 mehr verstanden, das beste Ventil sind nicht die Worte, sondern ist der Körper. Und bin dann durch Körpertherapie und Traumatherapie und in dem Sinne mehr auch zeitgemäßere Ansätze für menschliche Transformation immer mehr dahin gekommen, auch in meiner Arbeit, Blockaden wirklich körperlich frei zu oder mich von Blockaden körperlich frei zu räumen, körperlich statt mental. Also, ich finde mich nicht begehrenswert, dann sage ich nicht zu mir, aber Ila, nein. Du bist begehrenswert, sondern ich verhalte mich körperlich, als sei ich begehrenswert. Das heißt, ich berühre meine Haut, als sei ich ein sinnliches, orgasmisches Wesen. Statt zu sagen, so irgendwie, wie, als mich anzufassen wie halb tot und zu erwarten, dass dann da jetzt aber morgen ein multipler Orgasmus irgendwie passiert. Und dieser Punkt mit der Körpertherapie hat mich sehr tief in unser Design oder unser Erbe als Säugetiere geführt. Und wenn du mich jetzt fragst, Ilan, ja okay, aber was soll jemand machen, der es nicht schafft, sich die Erlaubnis zu geben, so zu sein, wie sie ist oder wie er ist, zum Beispiel, wie er sexuell ist? Hier ist meine Antwort. Löse körperlich auf die Nichterlaubnis, so zu sein, wie du sexuell bist. Warum? Weil du die Nichterlaubnis gelernt hast. Du bist aus freien Stücken heraus eine wandelnde Erlaubnis für das, wie du bist. Du bist auf die Welt gekommen als Verkörperung der Erlaubnis zu sein, wie du bist. Die Außenwelt, die Kultur hat es dir dann abtrainiert. Also verlerne Kultur. Das ist eine gute Nachricht, denn das ist eine relativ oberflächliche, konditionierte Schicht, die wir einfach rausschütteln, rauszittern, rausbrüllen, rausatmen können. Wie kannst du das konkret machen? Ich arbeite in meiner Arbeit ganz viel mit einem so, ich nenne es jetzt mal ein 3-Schritte-Programm, damit es ein bisschen deutlicher ist. Das dauert mindestens 7 Minuten. Ich schildere das jetzt mal mit Minutentakten, dann kannst du dir darunter was vorstellen. Die ersten 3 Minuten sind die erste Phase und du schüttelst dich nur. Also du stehst, du schüttelst die Arme und die Beine, du hast die Augen geschlossen und du atmest durch den Mund. Wenn du diese Faktoren kombinierst, 3 Minuten lang, mindestens 3 Minuten, dann hast du danach ein höheres Energielevel. Und ein höheres Energielevel heißt, du lässt dir nicht mehr so viel von der Außenwelt reinreden, wie du sein darfst und wie du nicht sein darfst. Also nur energetisch depressive Menschen lassen sich rumkommandieren, auch noch im Erwachsenenalter, wie sie sein müssen. So, das heißt, nach 3 Minuten ist deine Energie weiter oben. Jetzt in Phase 2, die dauert nur 1 Minute. In Phase 2 sagen wir, ich erlaube mir nicht, zum Beispiel so im Sex zu sein, wie ich eigentlich sein möchte. In Phase 2 höre ich auf, mich zu schütteln. Und ich stelle mir das vor, diese gute Schülerin Ilan, dieses gute Mädchen Ilan, dieses Mädchen, was ich irgendwie passend machen möchte, man muss ja auch im Bett mal Kompromisse machen und so weiter. Ich stelle mir das vor und ich spüre, wie meine Körperhaltung zusammenschrumpft und wie meine Energie sinkt. Und ich spüre, wie meine Atmung zurückgeht. Ich spüre, wie sehr ich mich wie einschnüre energetisch, um dem zu entsprechen, wie die Außenwelt mich erstmal haben will, sei es im Bett oder sonst wo. Und dann in Phase 3, das ist der große Sprung für mein Nervensystem. In Phase 3 fange ich wieder an, mich zu schütteln und wieder mindestens 3 Minuten lang. Ich atme durch den Mund, ich habe die Augen geschlossen, ich schüttel die Arme und ich schüttel die Beine. Was dadurch passiert ist, wir haben dann ja diesen Wellengang. Energie geht hoch, 3 Minuten, rauscht in den Keller, 1 Minute. Geht wieder hoch, 3 Minuten. Und was wir dadurch lernen, ist, dein Nervensystem hat im Übergang Phase 2 zu Phase 3 die Möglichkeit, wie ich könnte sagen, seine Neuronen wieder auszubauen, raus aus dem Keller. Denn das Problem ist ja nicht, dass uns ab und zu mal was triggert. Das Problem ist, dass wir, wenn wir vom Trigger getroffen werden, uns halbtot auf den Boden legen und aufgeben. Das ist ja das Problem. Und da nicht aufzugeben, sondern uns da wieder zurück in die Lebendigkeit zu schütteln. Wenn das jemand macht, das wäre jetzt eine Challenge, aber Kathleen, können wir machen. Wer immer neugierig darauf ist, rauszufinden, ob ich gerade recht habe oder nicht, kann sich irgendein Thema nehmen. Wo gibst du dir nicht die Erlaubnis, so zu sein, wie du eigentlich bist? Und an dieser Stelle 7 Morgende hintereinander als deine Morgenpraxis, bevor du den ersten Sonnengruß machst und den ersten Kaffee trinkst, machst du 7 Minuten diesen Schüttelprozess. In Phase 2 stellst du dir das Thema vor, was du auflösen möchtest, was du transformieren möchtest. Und du guckst mal nach 7 Tagen, was ist davon übrig geblieben, dass du dir nicht die Erlaubnis gibst, so zu sein, wie du eigentlich bist. Denn du wirst durch diesen Schüttelprozess die Nichterlaubnis verlernen. Du wirst die Nichterlaubnis abtragen. Und was darunter zum Vorschein kommt, bist du als Verkörperung der Erlaubnis, so zu sein, wie du bist. Ohne Frage. Und das wäre, also insofern, meine Arbeit ist da extrem praktisch, weil es ist dieses so, glaub kein Wort, teste es alles. Und das ist aber an diesem Punkt auch wirklich so wichtig, weil wir so häufig versuchen, wie wir haben diese Ketten um unsere Füße und kommen nicht voran. Und dann denken wir, wir brauchen stärkere Kräfte, die uns nach vorne ziehen. Anstatt zu sagen, nein, wir müssten die Ketten, wir müssten die Gewichte von unseren Füßen lösen. Dann könnten wir nach vorne tanzen.
Ja, ja. Und dieses Tanzen und diese Leichtigkeit und diese Lebensfreude ist ja so der Schlüssel, ne?
Genau.
Und wie wir da einfach dieses Abstreifen, wenn wir das nämlich nicht machen, dann gehen wir nämlich in den Betrug. Erst unseren Selbstbetrug und dann betrügen wir im Prinzip den Partner und alles wird uns im Außen irgendwie gespiegelt. Wir haben vorhin gesprochen, jetzt sind schon wieder so eine komische Sache im Außen, ne, die wir sehen. Eigentlich fangen wir schon selbst an mit diesem Satz, den wir uns selbst dann geben, wo du sagst, und den nicht auflösen, sind wir eigentlich bleiben wir in unserem Dilemma.
Ja. Und tatsächlich, wir können ja das Wort betrügen, ist ja dann auch super schnell, klingt dann ja auch moralisch und so weiter. Und ach Gott, ich dürfte jetzt meinen Partner nicht betrügen. Ich bin da ja an sich sehr amoralisch, aber diesen Punkt von betrügen mag ich ganz gerne als eine Formulierung für, wir betrügen die Begegnung um das Potenzial. Denn ich glaube, das ist auch so ein weiterer Punkt, wenn wir über Beziehung oder über Sex reden oder so. Es ist wie, es sollte sich gut anfühlen im Sinne dessen, es sollte das sein in besonders gut, was wir schon erwarten. Und das ist halt ganz häufig nicht der Fall. Sowohl bei Sex als auch bei Liebe als auch Beziehung und Intimität allgemein nicht. Es ist so wahrhaftig und so kraftvoll, wenn wir mit unserem ganzen Potenzial reingehen, mit unserem ganzen Mut. Aber was dann häufig passiert, ist, der kleine Raum der Erwartungen wird gesprengt. Und wir sitzen erstmal da und sagen, so habe ich mir die Begegnung mit meiner Traumfrau ja irgendwie nicht vorgestellt. Und aber genau diese Art von heilsamer Erschütterung, das macht unseren Raum ja viel größer. Das heißt, es gibt sowas wie so ein Wellness-Missverständnis zwischen Lebendigkeit, Liebe, Romantik, Sex und so weiter und dem, was aber diese Dinge wirklich oder auch was Lebensfreude wirklich auf dem Kasten hat. Und deshalb bin ich auch ich bin sehr dafür, dass wir mit einem gewissen Biss, mit Anlauf und Karacho auch einfach dem entrinnen wollen, was diese Kultur uns als Käfig beigebracht hat. Es ist wie, wir wollen raus aus dem Käfig der Kultur, aber wir wollen niemanden vor den Kopf stoßen. Ja, wir werden aber vielleicht Leute vor den Kopf stoßen, wenn wir ausbrechen aus dem kulturellen Käfig. Also diese gewisse Art von Kompromisslosigkeit oder von Radikalität oder eben von Biss, die ist wichtig, weil wir sonst in dieser süßen Hollywood-Geschichte hängen bleiben.
Ja, man braucht noch eine gehörige Portion Mut, erstmal zu erkennen. Ja, dass da ein Bedürfnis ist, was jetzt gerade nicht erfüllt ist. Und dann ist noch diesen Schritt zu wagen. Genau, den Schritt zu wagen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich in den Konflikt und sage, ja, okay, mir geht es jetzt gerade gar nicht gut damit. Und man redet drüber, ne? Was denn überhaupt die Erwartungen sind, die man vielleicht hat. Oder vielleicht muss man sich seiner Erwartung ja erstmal bewusst werden auch.
Ja. Das ist interessant zu dem, was du sagst. Es war so, wie du sagst, dieser Mut, das selber zu bemerken. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Ich würde sogar fast sagen, das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Also ich weiß, wie viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte ich damit rumgelaufen bin, vorsichtshalber, gar nicht zu wissen, was ich will. Denn dann gibt doch keine Konflikte mit dem Außen. Dann will ich immer das, was die Außenwelt will. Einfach, weil ich so viel Angst davor hatte, in den Widerspruch zu rutschen oder in den Konflikt zu rutschen mit der Außenwelt. Und deswegen genau dieser Punkt. Das ist vielleicht wirklich der größte Sprung. Der ist der unsichtbarste und der allererste, aber das ist der größte. Dieses, wow, es könnte alles bis zum Weltuntergang genauso weiterlaufen wie jetzt. Niemand wüsste etwas, aber ich innerlich merke, es stimmt für mich nicht. Ich will den Lauf in meinem Leben verändern, in meinem Sexleben, in meinem Berufsleben, in meinem Beziehungsleben, sonst wie. Und das braucht also zumindest nach meiner Erfahrung so viel, wie du sagst, Mut. Und für mich hat Mut eine sehr körperliche Komponente. Es braucht wirklich, dass ich mich spüren kann. Es ist nicht, ich bin mutig und mental wird mir plötzlich was klar, sondern ich bin mutig und ich spüre meine Beine und ich atme ein und aus. Ich spüre meinen Herzschlag und dann fasse ich mir ein Herz und dann wird mir klar, was möchte ich nicht mehr? Was möchte ich vielleicht? Worüber möchte ich reden? Und dann mache ich den Schritt in die Außenwelt. Genau. Also es ist wie eine Perlenkette der Mutschritte. Aber der erste Punkt, das ist wie die größte Perle. Mhm.
Und wie siehst du da so diese Ehrlichkeit miteinander, mit sich selbst und mit dem anderen? Weil welche Bedeutung hat das? Sollte man ehrlich sein? Weil du auch so vorhin gesagt hast, du bist da amoralisch. Also du siehst das gar nicht so, dass das irgendwie ein Tabu gibt in Beziehungen. Und trotzdem war das bei uns ein ganz großes Thema mit der Ehrlichkeit, ja, weil wir ja auch den anderen nicht verletzen wollten, ja.
Ja, das ist eine super schöne Frage. Und erstmal möchte ich mich dafür bedanken, auch bei euch als Paar, auch wie ihr mit Ehrlichkeit und mit Sexualität auch jetzt hier im Gespräch seid. Das ist in sich so ehrlich und so mutig und so schön. Und in dem Sinne möchte ich sagen, ich bin ein Fan von Ehrlichkeit. Ich genieße auch das Gespräch jetzt mit euch, weil ich merke, ihr seid sehr frei in dem, wie ihr sprecht und wie ihr voreinander, nebeneinander, unabhängig voneinander sein dürft. Und das ist so eine Leistung von euch. Und das ist einfach was Schönes, was ich gerne erlebe und wo ich jetzt irgendwie auch gerne wie eine Gästin drin bin. Und ich möchte trotzdem nochmal sagen, warum Ehrlichkeit in einer Beziehung kein Wert für mich ist. Und zwar aus einem einzigen Grund. Ich erlebe nicht, dass Werte Menschen zu glücklicheren Menschen machen. Wenn ich mir den energetischen Effekt von Werten anschaue, zum Beispiel, du solltest ehrlich zu deinem Partner sein, du solltest ihn nicht anlügen, dann sind einige dadurch ehrlich, weil sie sich Mühe geben, ehrlich zu sein. Sie haben ja diesen Wert. Und andere sind heimlich unehrlich. Es wäre besser, sie wären einfach nur unehrlich, statt sich damit auch noch vor sich selber zu verstecken. Denn sich energetisch damit vor sich selber zu verstecken, weil man ja ehrlich sein soll, aber heimlich ja unehrlich ist, das ist scheiße. Das ist eine energetische Katastrophe, die der Beziehung noch schlechter tut, als wenn du deinen Freund einfach nur angelogen hättest. Verstehst du den Punkt? Es geht mir wie die Frage, ist Ehrlichkeit gut oder nicht, kann ich gar nicht beantworten. Ich kann nur die Frage beantworten, wirkt sich Ehrlichkeit energetisch gut oder nicht gut auf dich aus? Und ich will, dass sich die Möbel, die in deinem Lebensraum rumstehen, dass die sich gut auf dich auswirken. Denn wenn sie dir den Raum verstellen und verhunzen, dann haben sie da drin nichts zu suchen. Und meine Beobachtung ist genau paradoxerweise, dass, wenn man sagt, kannst deinen Freund doch anlügen, so viel du willst. Ich meine, es ist doch sein Leben. Es ist halt sein Karma, wenn er angelogen wird. Zum Beispiel. Dann plötzlich wird mir vielleicht klar, es geht gar nicht darum, ob er verdient hat, angelogen oder nicht angelogen zu werden. Es geht darum, ob ich meine Lebenszeit in halben Beziehungen verschwenden möchte. Mhm. Vielleicht bin ich es mir wert, vor ihm die Wahrheit zu sagen. Vielleicht ist das hier eine Frage, die ich mir gegenüber beantworten muss. Und das ist nämlich der eigentliche Punkt. Menschen sind mutige, ehrliche, großzügige, wahrhaftige, kraftvolle, transformierende Wesen. Es sei denn, wir quetschen sie in eine Kultur wie unsere und stopfen sie mit Werten zu. Und gerade die Werte unserer Kultur, Ehrlichkeit, Treue, all diese Sachen, ergeben sich, also Treue jetzt wie auch immer definiert, Riesenspektrum, aber ergeben sich so viel leichter ohne Anstrengung automatisch, je mehr wir sie als Wert vermeiden. Deshalb bin ich für ein amoralisches Verhalten, weil ich für ein instinktgeleitetes Verhalten bin. Und wir haben dann immer diese Story, der Mensch sei eigentlich ein böses Tier. Es gibt keine bösen Tiere. Es gibt böse Menschen im Sinne von traumatisierte Menschen. Das, die verdrehte, die unterdrückte Lebensenergie, das wirkt sich dann so katastrophal aus. Aber das, was wir heute beobachten an menschlichem Verhalten, das ist kein Produkt einer menschlichen Natur. Es ist ein Produkt der menschlichen Verhunztheit. So. Und deswegen bin ich vorsichtig, in diese Richtung von auch subtiler menschlicher Konditionierung weiter reinzufließen mit dem, wie ich verstanden werden kann. Und deswegen bin ich so vorsichtig an diesem Punkt, ob es um Ehrlichkeit geht oder nicht. Es geht darum, dass du den maximalen Raum innerer Freiheit dir in all deinen Lebensbereichen und Beziehungen erschließt. Und wenn dazu gehört zu lügen, dann lüg. Und es kann sein, es gibt Phasen, in denen gehört dazu zu lügen. Wenn du in diese Phasen wirklich hineingehst, wirst du durch diese Phasen wirklich hindurchgehen. Genauso wie durch alle anderen Phasen auch. Wenn du Dinge wirklich erlebst, dann werden sie dich loslassen. Die Dinge, die du zulässt, werden dich freisetzen.
Das Spannende ist, es ist auch wieder die Frage der Erlaubnis.
Mhm. Ja, stimmt.
Wo hast du dir nicht die Erlaubnis gegeben? Für was? Mhm. Was? Mhm. Für welches Bedürfnis? Für welchen Instinkt? Für welchen? Das stimmt. Wo musste eine Lüge her, weil ich mir nicht eine Erlaubnis gegeben habe, so zu sein, was ich brauche. Ne?
Ganz genau.
Eigentlich, das ist wieder die Urfrage.
Da sind wir wieder bei der Pferde.
Ja. Ja, genau, bei dem größten, bei dem inneren Sprung. Ja. Ein weiterer Punkt, der mir da noch auffällt, ist, wenn ich mich jetzt ein bisschen als Partnerin da reinversetze, so wie, also so, oh, gut, dass mein Freund das jetzt gerade nicht hört, dass irgendwie das ja hier völlig okay ist, wenn man in einer Beziehung lügt, weil ich natürlich als Partnerin dann sofort als die von mir selber Betroffene auftaucht, so dann habe ich ja gar nicht im Griff, was er macht. Und aber das ist eine Grundtatsache. Ich habe diesen Menschen nicht im Griff. Ich kann nicht wissen. Genau, und es macht uns Angst. Das heißt, wir wollen auch deshalb diese Ehrlichkeit voneinander, damit wir nicht diejenigen sind, die einer eventuellen Lüge ausgesetzt werden. Das kann uns aber passieren. Also auf welchem Boden beziehe ich mich? Auf welchem Boden vertraue ich, wenn ich so leicht getriggert werden kann in meinem Misstrauen? Und das sind wichtige Dinge, wo wir merken, mich einzulassen in Bezug auf Liebe, in Bezug auf Vertrauen, in Bezug auf Sex, hat so viel damit zu tun, sich nicht irgendeine Sicherheit einzureden auf einer Ebene, auf der es sie nicht gibt, sondern hat damit zu tun, im Vollkontakt mit dem eigenen Nervensystem zu sein und mit der eigenen Situation. Und das ist ja eine Kunst, die wir ganz früh nicht lernen. Also die wir ganz früh entweder nicht lernen oder die richtig verkümmert. Alleine in dem, wie wenigen natürlichen, herausfordernden Situationen wir ausgesetzt sind in unserer Schulzeit. Wir sitzen ja in geschlossenen Räumen mit Klimaanlage. Das ist ja also absurd im Verhältnis dazu, was unser Nervensystem in der Zeit erfahren müsste, um instinktsicher und wildnistauglich zu werden.
Ja, und da wären wir wieder bei den Naturelementen, wo wir eigentlich auch ein Teil davon sind. Ne?
Ja.
Und ein großes Thema ist ja auch die Ekstase. Und wahrscheinlich ist das auch was ganz Wildes, Natürliches, ne? Dass wir ein Teil davon sind.
Ja, tatsächlich, ich werde oft gefragt, was ist Ekstase? Und das ist immer ein bisschen mit diesem so, es ist dann so der Partyflash. Und nein, das ist es natürlich nicht. Aber Ekstase ist so ein wichtiges Wort für mich und so ein wichtiges Moment in meiner Arbeit und auch in meiner eigenen Forschung, weil Ekstase ein Fixstern ist, was in unserem menschlichen energetischen Potenzial eigentlich angelegt ist, wie wir eigentlich gedacht sind. Und ich habe ja dann eben viele Jahre auf diesem Weg von Sexualität gelernt, einfach mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, mit sehr vielen Menschen Sex gehabt, mich über Sex ausgetauscht und halt gemerkt, aber auch jeder denkt, er ist normal und jeder ist anders auf einer Ebene. Natürlich haben alle auch denselben Kram gelernt und dann dieselben Mechanismen und Masken an der Oberfläche. Aber in der Tiefe, jeder denkt, so ist es, so ist man und jeder ist individuell und keiner weiß es vom anderen irgendwie. Also es war für mich auch immer so lustig, die Vielfalt ein bisschen wie undercover kennenzulernen. Und genau wie du sagst, ich habe mich dann mit den vier Naturelementen Erde, Wasser, Feuer, Luft beschäftigt, durch meine Arbeit mit Körpertherapie, mit Massagetechniken, wo das ja auch gelehrt wird, als wie ist das Erde anzufassen und wie ist das Feuer anzufassen und wie ist das Wasser anzufassen, also diese verschiedenen Berührungsqualitäten. Und ich habe mich so darüber gefreut, entlang dieser vier Naturelemente tatsächlich, wie unsere natürlichen sexuellen Unterschiede oder Individualitäten nochmal ganz anders beschreiben zu können. Darüber ist dann auch mein zweites Buch entstanden. Also Finde deine sexuelle Kraft ist tatsächlich wie eine Landkarte in die eigene sexuelle Ekstase hinein, angelehnt an die vier Naturelemente. Und das Schöne ist, ja, ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben, aber auf eine Art, wenn du dich mit dem Wesen von Feuer oder von Erde oder von Wasser oder von Luft verbindest, dann erschließt sich dein eigenes Design, deine eigene sexuelle Energie aus dir selbst heraus für dich. Das ist so schön. Ich liebe an diesen Naturelementen oder an der Natur oder auch an unserem Thema jetzt Konflikttransformation. Ich liebe daran so sehr, wir müssen nicht lernen, wie man sowas macht. Wir müssen nur aufhören, wegzuschauen. Wir wissen alles innerlich. Wir haben die Kräfte der Natur in uns, um Konflikte zu transformieren. An erster Stelle die Konflikte mit uns selber. Es ist nur, wie fange ich wieder an, mir zu lauschen? Mich selber auch ernst genug zu nehmen, was vielleicht eine andere Formulierung ist, mir diese Erlaubnis zu geben, dieses es wert zu sein, dass ich der Dreh- und Angelpunkt bin für das, wohin sich mein Leben bewegt. Und ja, in dem Sinne ist es ein bisschen wie die vier Naturelemente zu umarmen als eine Landkarte, in der du deinen individuellen Weg in deine sexuelle Ekstase finden kannst. Und Ekstase ist für mich, ich kann sie in vielen Weisen definieren, aber ist für mich auch der Zustand, in dem ich erlebe, dass es keine Konflikte gibt. Und das ist für mich eigentlich, es ist wie Ekstase ist der große Schmelztiegel raus aus allen menschlichen Verwirrungen, die sonst in meinem Kopf rumspuken und mir die Laune während des Tages verderben oder die mich stressen oder. Das heißt, Ekstase ist die große Schleudergang-Waschmaschine sozusagen für mein Nervensystem, ist die große Reinigung und ist damit aber auch die große Erinnerung an das, wie einfach das ist, auf einer Ebene in der Ekstase auch zu erleben. Es ist leichter, so lebendig zu sein, als sich den ganzen Tag zu deckeln. Und es ist auch, das möchte ich noch als Letztes sagen, wir haben jetzt nochmal über diesen Weg in die sexuelle Ekstase geredet, aber es ist wie in der sexuellen Ekstase löst sich der Weg, wie wir sie gefunden haben, auch auf. Es geht dann nicht darum, war das jetzt sexuell oder war das jetzt ein Kuss oder war das jetzt ein Tanzen oder war das jetzt ein Gesang, durch den du sexuell geworden bist, sondern durch den du ekstatisch geworden bist, sondern es ist wie die Ekstase selber zeigt dir, wie dein energetisches Design ist. In jedem Lebensbereich. Das heißt, sie ist hinter den Formen oder sie ist hinter den verschiedenen Kapiteln oder Themen, mit denen wir sie in Anführungsstrichen erreichen.
Und wird unsere Frequenz, also die Ekstase, ist ja dann sozusagen, ich kann die für mich selbst erreichen, ich kann sie in der Gruppe erreichen oder auch mit meinem Partner. Das ist gar nichts in Zusammenhang mit Sexualität. Und ich kann dadurch einfach bewusst auch meine Frequenz erhöhen.
Ja, genau. Es ist in dem Sinne eine Frequenzerhöhung. Noch einmal, ich glaube, wenn wir sagen Frequenz erhöhen, dann denken wir, Ilan schwingt hier und dann schwingt Ilan hier. So, das ist vielleicht ein Modell dafür, ja, und in dem Sinne natürlich Ekstase erhöht meine Frequenz als hier bin ich sehr da oder on und hier nicht so. Aber der primäre Punkt, durch den Ekstase so sehr deine Frequenz erhöht, ist, ich als Ilan im Alltag bin erstmal hier so meine Insel. Ich bin Ilan, jetzt gebe ich ein Interview. Jetzt ist hier der Teil von Ilan traumatisiert als kleines Mädchen und der ist abgepackt woanders. Dann ist Ilan hier mit ihren Schuldgefühlen und Ilan hier mit ihrem Stress und Ilan hier mit ihren Fragezeichen über den Urlaub in 3 Wochen oder was auch immer. Verstehst du? Es gibt verschiedene Inseln, die ich mir vom Leibe halte, während ich dieses Interview gebe. Mhm. Und Ekstase überwindet die Getrenntheit zwischen den Inseln. Ekstase beendet meine Fragmentiertheit. Das heißt, wenn ich ekstatisch bin, dann ist der Raum von Ilans Frequenzen miteinander verbunden und aus sich selber heraus, spontan, elegant, in sich selber organisiert. Diese spontane, elegante Selbstorganisation von aller Energie, die Ilan ausmacht, Das erhöht die Frequenz. Die erhöhte Frequenz ergibt sich durch das Auflösen der künstlichen Getrenntheiten innerhalb von Ilan. Sehr viel mehr als daraus, dass wir dieses System hier hochwuchten. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil es hat nochmal mehr von diesem so, ich darf wieder überall ich sein und mit allem hier dieses Interview geben, statt nur als diese, die haben jetzt hier eine Expertin gebucht, so, wo ich im Schmalspurprogramm bin. Ja, entschuldige, ich hatte.
Das ist wie eine Annahme, ne? Annahme ja. Von allen Anteilen, eine Herzensannahme von allen Anteilen, Integration in deinen Körper.
Genau. Und gleichzeitig, genau wie du sagst, es hat was Körperliches. Also es ist wirklich, wenn ich jetzt sage, also ich sitze jetzt hier und merke, boah, ich bin jetzt hier irgendwie voll in meiner Rolle drin. Jetzt denke ich so, ich mache mal mein Herz auf für alle Anteile, die da vielleicht noch so sind, dass die dann hier auch sind. Das ist wie so, ich bin immer noch dieses hypnotisierte Kaninchen. Und wenn ich aber hier sitze und diesen Arsch auf dem Boden spüre und diese Beine und diese Füße und atme, und spüre, dass ich verwundbar bin und spüre, dass ich verwundet bin und spüre, dass ich keine fucking Ahnung habe und spüre, dass ich gestresst bin und spüre, dass ich auch abgelenkt bin, dann kommen diese ganzen Energien wirklich wieder zurück in mein Energiefeld rein. Das heißt, es ist nicht eine Erlaubnis, als ich öffne mein Herz und warte auf die Kinderlein, die da kommen mögen, sondern es ist, ich rufe die Dinge zurück. Noch einmal, dass du so fragmentiert da sitzt, das hast du auf einer Ebene selber gemacht. Dass ich hier sitze als diese fragmentierte kleine Schmalspur-Ilan, das habe ich selber ausgelöst. Das heißt, das ist nicht so ein armes sozusagen Opferprogramm und ich hoffe, dass sich das jetzt auflöst, sondern es ist wie, ich muss aktiv den Fuß von der Bremse nehmen. Und genau wie du gesagt hast, das hat diesen Mut. Das hat diese, das ist, ich werde ehrlich mit mir, ich werde ehrlich mit mir. Und du wirst aber jedes Mal voller mit dir und voller mit dir. Und dadurch, letzten Endes, haben wir dieses Energiefeld, was brummt vor sich selbst.
Ja. Weißt du, Ilan, das ist so ein Thema gerade, was ganz viele Menschen gerade haben, ganz viele Frauen, die mich auch anschreiben oder mit denen ich telefoniere, die sagen, oh, wenn du das jetzt so sagst, dann fühle ich mich wieder als die Kleine, ne? Oder fühle ich mich wieder in dieser Situation. Und dieses ist ja wirklich ein Schlüssel, wieder eins zu sein, also dass man auf alles wieder Zugriff hat, ja? Und sich nicht so isoliert als dieses kleine traumatisierte Mädchen. Also, ja. Also ich kann das auch. Ja,
ja,
also,
ich auch.
Gesagt, ich habe ein Interview, was ich vor mir habe, wo ich so ein bisschen überlege, ist ein Thema, also KI geht's, ja, und da habe ich irgendwie so eine Erinnerung bei mir, wo ich nicht so gut ist. Und da habe ich gesagt, du, ich habe irgendwie Bedenken, dass ich mich wieder als kleines Kind fühle, weil ich mich da nicht so ausgehe, ne? Das ist ja, ne? Und da eben diese Übung wahrscheinlich, ne? Da auch ein Schlüssel, dass ich gucke, so fühle ich mich und dann schüttle ich mich, das bin ich ja nicht, ne?
Ja. Ja, ich habe tatsächlich, es gibt, ich überlege gerade, ich habe eine Schüttelreise aufgenommen. Da geht es um das Thema Angst, aber das könnte ganz gut passen, weil es ist dann ja oft diese Angst so. Und ich habe die aufgenommen und da gibt es eine Möglichkeit, die komplett kostenlos, ohne Newsletter-Anmeldung, ohne irgendwas einfach zu downloaden. Ich kann euch den Link einfach schicken. Wenn ihr Lust habt, also das finde ich total schön, weil jetzt haben wir so viel über diese Schütteln und dieses Körperliche geredet, das wäre eigentlich total schön. Man hat eine konkrete Anleitung, weiß ungefähr, wie das geht, wie das funktionieren kann. Und dann könnte man mit so einem Angsttrigger, ich habe Angst, dann bloßgestellt zu sein, wie mich als kleines Mädchen zu fühlen, dann könnte man genau damit reingehen. Und das ist, wenn ich in dieser Weise proaktiv auf die Trigger zugehe, bevor sie mich erreichen, das ist das größte Empowerment. Es gibt nichts, was mich mehr auf die Seite stellt, Leben bedingungslos zu genießen. Weil bevor der Tag mich wahnsinnig macht, habe ich ihn schon wahnsinnig gemacht. Das ist so souverän. Das ist so, so innerlich erhebend, weil wir ja immer lernen, es sei andersrum. Die Welt kommt mit so einem kalten Kübel und triggert dich. Und der Mensch ist nicht so. Der Mensch ist dieses wandelnde Wesen aus sich selber heraus.
Ich glaube, auch die Lösung liegt auch in allen Problemen, in allen Konflikten, ein bisschen Chaos zu produzieren, ne? Um dann selbst wieder Ordnung herzustellen. Und dann ist es einfach integrierter. Ne? Und ist es denn so, wenn ich diese Ekstase spüre, so wie du sie beschreibst. Ja, ich habe sie ganz anders vorher interpretiert. Aber so wie du sie beschreibst, habe ich dann auch eine ganz andere Verbindung und Verbundenheit zu den anderen Menschen?
Ja, du hast letzten Endes Ekstase ist, ich merke mal ganz kurz auf einen Punkt vorher kurz eingeht, wo du sagtest, du dieses, die Lösung von Problemen ist, zuerst mal ein bisschen Chaos und dann die Struktur wiederherzustellen. Und es ist fast noch schöner, denn die Lösung für unsere Probleme ist einfach nur eine Chaosbombe in das Feld zu werfen. Wir müssen einfach nur für heilige Unordnung sorgen. Wir müssen einfach nur richtig Rabatz machen und mal wieder ein bisschen Chaos anstellen. Denn wenn wir das tun, dann sprengen wir die alten falschen strukturgebenden Elemente weg. Und das, was ich vorhin gesagt habe, was Ekstase definiert, übernimmt von alleine die spontane, elegante Selbstorganisation. Und es ist tatsächlich, es gibt Beobachtungen zu irgendwelchen kleinen Quantenteilchen und so weiter. Und wirklich selbst die größten, klarsten Wissenschaftler der Welt sagen in dieser Formel, wie sich Energie verhält. Sie verhält sich in eleganter Selbstorganisation. Und man denkt so, Freunde, ihr habt euch verschrieben, das Wort elegant kommt in eurem Wortschatz nicht vor. Und sie sagen, nein, es ist elegant. Es ist elegant. Wir können dieses Wort nicht aus der Gleichung streichen. Spontane, elegante Selbstorganisation von Lebensenergie. Wenn ich das in mir drin erlebe, erlebe ich mich selber sowieso mit sehr, ich sag mal, verschiebbaren Grenzen. Also im Sinne von, es ist nicht so, dass Elan hier aufhört und hier fängt Außenwelt an. Das ist ein bisschen wie, ja, man kann sagen, dass Elan hier aufhört und hier fängt Außenwelt an, aber man könnte auch sagen, Elan hört hier auf und hier fängt Außenwelt an oder wir lassen das Ding mit Innen- und Außenwelt sowieso und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, du hast in dir drin einen solchen Pool an Energie wieder angezapft, dass du diese ständige Eingeschüchtertheit vor der Außenwelt verlierst. Denn der Punkt, warum wir nicht verbunden sind mit unseren Mitmenschen, warum wir stattdessen Kriege anzetteln, das Nachbarland bekämpfen und so weiter, der Punkt ist, wir fürchten einander zutiefst. Wir haben nie wieder gelernt, uns miteinander wirklich sicher zu fühlen. In der Ekstase fühlst du dich zutiefst sicher in dir selber und von dort aus schaltet sich ein Gefühl von Sicherheit mit der Welt frei, dass die Frage, ob du die Welt liebst, nur noch eine Frage von Sekunden oder Augenblicken ist. Das heißt, deine Zuneigung, deine Verbundenheit mit dem Rest der Schöpfung ergibt sich von selbst. Und das ist auch so wichtig, dass wir verstehen, warum sind wir denn nicht verbunden? Warum sind wir denn nicht bezogen auf die Außenwelt? Und das ist unser geschrumpftes inneres Energieniveau. Wenn wir unsere innere Lebensenergie wieder sich frei und elegant selber organisieren lassen, wenn wir dadurch bemerken, wie gut und sicher wir uns in uns selber fühlen können, dann von dort aus gibt es keinen Grund mehr, sich getrennt zu fühlen. Und dadurch fühlen wir uns verbunden. Also ja, deine innere Ekstase gebiert eine augenblickliche, überwältigende Verbundenheit mit der Außenwelt als dem Rest der Schöpfung. Ob das dein Partner ist oder wer auch immer oder was auch immer, ist dafür völlig zweitrangig. Ja, das passiert, aber es passiert nicht auf irgendeinem magischen, rätselhaften Weg, sondern es passiert als derselbe energetische Vorgang, wenn er sich fortsetzt.
Ja. Elan, was ich jetzt richtig lustig, richtig spannend finde, also ist einmal der Körper die Ursache für die Trennung, weil wir uns getrennt fühlen und eigentlich der Schlüssel für die Erlösung. Durch das Fühlen und durch das Spüren fühlen wir uns wieder verbunden. Also ja. Ne, wir haben es vielleicht nur falsch interpretiert, konditioniert interpretiert. Ne?
Ich denke, der Körper an sich wäre nur, also erstmal in der perfekten Welt, wenn wir kurz davon reden wollen, wäre der Körper die Quelle für das Erleben von Verbundenheit. Weil seien wir ehrlich, ohne meinen Körper erlebe ich nicht. Ja. Genau. Ja, genau. Und in dem Sinne, wenn wir jetzt darüber reden, was ist der Grund für die Getrenntheit, dann würde ich sagen, es ist nicht verdautes Trauma. Ja. Das, wenn wir uns die Traumaforschung angucken, dann finden wir ja so ein bisschen wie so, naja, das fing dann irgendwie so in den 70er Jahren an mit irgendwie Vietnam-Veteranen und das war immer so ein bisschen so die Einzelfälle, die da begutachtet wurden. Mittlerweile ist man ja viel weiter. Man sagt ja, jeder Mensch in dieser Kultur ist auf vielen Ebenen traumatisiert worden. Das geht überhaupt nicht anders. Okay. Selbst wenn wir, und das ist ja, also es gibt wahnsinnig große Dunkelziffern, ja, aber trotzdem, es gibt immer noch Kinder, die wirklich gut aufwachsen und so weiter. Und trotzdem, es ist nicht möglich, durch dieses Schulsystem zu kommen. Es ist nicht möglich, auf diesen Straßen Auto zu fahren, ohne dich an eine traumatisierte und traumatisierende Norm anzupassen. Und das hinterlässt Spuren der Verkümmerung und der Vereinzelung und der Fragmentierung in deinem Nervensystem. Von moderner Sucht nach TikTok und so weiter mal ganz zu schweigen. Und das hat so stark verkümmernde Effekte auf unser Nervensystem in Zeiten, in denen wir eigentlich innerlich aufgehen, zu wachsen und uns komplex zu vernetzen, dass ich glaube, in dem Sinne ist es dann diese gelernte Struktur oder die gelernte Erlebnisarmut im Nervensystem als ererbtes Trauma, was dazu führt, dass wir uns so getrennt fühlen. Und dann aber genau wie du sagst, ist der Körper auch gleichzeitig das Vehikel oder das Geschenk, um diese Getrenntheit wieder aufzulösen.
Ja.
Ja, und ja, jeder.
Spontan ja. So gedacht, ne, die Ahnen von den Ahnen.
Ja.
Geht ja. So und da läuft ein Programm ab, was immer wieder weitergereicht wird.
Aber wir haben jetzt das Bewusstsein, wir können das jetzt in die Hand nehmen. Ne? Wir haben Zugriff zu diesen Heilmethoden, zu diesen, wir können das individuell und kollektiv jetzt heilen. Wir haben
die. Ja. Genau, ich mag dazu noch ganz kurz zu diesem Aspekt, wie können Sie es auch individuell und kollektiv heilen, mag ich noch kurz die Shaking-Events erwähnen. Und zwar nicht, weil ich das anbiete, also ich biete das kostenlos an, so, aber das ist jetzt irgendwie keine Promo, sondern erstmal, weil es ein Event ist oder ein Format ist, was ich freigebe, also was Open Source ist, was alle machen können. Und das ist tatsächlich, man verabredet sich über Zoom oder man verabredet sich auch, kann sich auch privat im Wohnzimmer mit mehreren verabreden und man stellt sich im Kreis auf und vibriert und schüttelt sich im ganzen Körper, aber man schüttelt sich nicht zu den eigenen Themen, sondern zu den Themen, die gerade in der Welt passieren. Und man gestaltet diesen Shaking-Kreis, dieses Shaking-Event als eine Gruppenwaschmaschine. Also es ist wie, wow, wir hören, dass irgendwie Redwood-Bäume gefällt werden und wir können nichts dagegen tun und unser Herz bricht. Und wir verbinden uns mit dem Schmerz und mit der Trauer und mit dem Sterben dieser Bäume und wir vibrieren die durch unser eigenes Nervensystem. Das heißt, wir können von überall auf der Welt aus eine energetische Spende schicken in verschiedene Konfliktherde oder in verschiedene Herde von Trauma oder von Leiden unter Menschen oder für andere Lebewesen. Und das ist mir einfach auch noch total wichtig, weil ich das sehr gerne sehr rausgebe. So. Also wer immer möchte, kann das in meiner Arbeit kennenlernen. Das findet man über meine englische Webseite oder auch über die deutsche. Und das ist einfach ein kostenloses Event. Und wenn du da das Format verstanden hast, kannst du das selber initiieren. Und ich glaube, das ist sehr zeitgemäß erstens und zweitens sehr wohltuend, dass wir nicht hilflos hier im Westen sitzen, genug zu essen haben, Dach über dem Kopf und so weiter und denken, ich kann nichts tun, während der Rest der Welt abfackelt. Du kannst was tun. Und das an sich ist eine Form der eigenen Verbundenheit mit dem Rest der Schöpfung Ausdruck zu verleihen und die eigenen Kräfte gut einzusetzen.
Ja, ne. Ich sehe das auch bei uns hier hinterm Haus, da werden auch die Bäume einfach gefällt und rumliegen lassen und schreien regelrecht. Und jetzt habe ich da wirklich eine Möglichkeit, da zu machen. Und ganz ehrlich, erinnert mich auch, meine Tiere machen das. Ja, ich habe früher Kaninchen gehabt, die haben sich auch geschüttelt. Ja. Und das ist eigentlich was ganz Natürliches, ne? Also wir kennen das. Gibt es da wirklich einen Tag immer oder ist das man verabredet sich, aber individuell oder führst du die Verabredung?
Also genau bei diesen Shaking-Events, die ich gerade erwähnt habe, wenn ich die initiiere, das mache ich einmal im Monat, das ist kostenlos und das ist, findet sich über meine Webseite Free Events, also es ist for free, du kommst da einfach 18 Uhr bis 19 Uhr hin. Es ist auf Englisch, weil ich möchte, dass es international ist, auch wirklich sehr international, von wo aus Menschen sich da einwählen. Das ist auch für mich ein Wert der Arbeit, dass ein Shaking Event eine globale Sache ist und da führe ich dann eben in dieser einen Stunde durch. Aber wenn du selber Interesse daran hast, Shaking Events zu machen, dann mach eines mit, um zu lernen, wie es geht. Und danach mach es selber. Und dann kannst du es natürlich jede Woche machen oder für dich im Wohnzimmer machen oder über Zoom mit deiner Community machen oder eben auch einfach für Menschen aus deiner Community, die krank sind und ihr wisst nicht, was jetzt die beste Medizin wäre, aber ihr könnt gemeinsam die verschiedenen Gefühle schütteln, die in Bezug auf diese Krankheit einfach auftauchen. Also insofern, das ist sehr unterschiedlich. Ich biete es einmal im Monat zurzeit an und die aktuellen Termine finden sich und ja, sind auch im Newsletter und so weiter, aber du kannst es natürlich viel häufiger oder viel seltener machen.
Ja, also ich habe die Absicht, die Intention und schüttle mich damit sozusagen.
Genau, ganz genau, ja.
Ilan, wir sind schon wieder zu Ende bei unserem Interview. Das ging so schnell.
Wow!
Vielleicht magst du jetzt noch mal so, vielleicht haben wir irgendwas vergessen zu fragen, was du noch auf dem Herzen hast, was du noch der Community mitgegeben hast. Du hast schon so viel mitgegeben. Das mit dem Schüttel-Event, das ist noch mal richtig wertvoll. Das werden wir auf jeden Fall machen. Aber vielleicht, jetzt hast du noch mal den Raum, wenn dir noch irgendwas kommt, kannst du das jetzt sagen.
Ja, tatsächlich. Eine Sache fällt mir noch ein. Und zwar, wir haben jetzt viel über auch Themen geredet, die immer so privat klingen. Also so dieses Ja, und ich gebe mir die Erlaubnis und Sex und so. Und das ist, ja, es wird dich zutiefst privat und zutiefst intim und zutiefst persönlich bewegen und berühren und verändern, wenn du in diesen Themen aufbrichst und weitergehst auf deinem Weg. Aber der Punkt, über den ich reden möchte, ist, es hat auch eine Seite, da ist das gar nicht so privat. Und es hat auch eine Seite, da ist es ein politisches, wichtiges Aufstampfen, dass du dir die Erlaubnis gibst, so zu sein, wie du bist. Es ist wie, es ist offiziell, es ist global von Bedeutung. Es ist wie eine kollektive Art von Verneigung vor deiner Kraft, vor dem Potenzial, vor dem, was du zu geben hast, dass du diese Sachen nicht nur behandelst als dein privates Therapiehobby. So ein bisschen wie die Selbstfindungsszene, die jetzt an ihren Glaubenssätzen irgendwie rumschraubt. Und es ist, wenn du morgens dich hinstellst, um zu meditieren, dann tu es, Quatsch, wenn du dich morgens hinstellst, um zu schütteln, bevor du dich meditierst, bevor du meditierst oder sonst etwas, dann tu es für all die Menschen, für all die Kinder, die vielleicht in diesem Moment nicht die Erlaubnis haben, sich frei zu bewegen, die mit ihrer Angst vor Lehrern, vor Mobbing in der Schule, vor was auch immer, wirklich schon in diesem jungen Alter erstarrt sind. Und lass deren Erstarrung in dir wieder schmelzen und in dir wieder fließen und in dir wieder durchschütteln, wachgeküsst werden oder geheilt werden oder transformiert werden. Also es ist, stell dich hin und schüttel dich mit einem, ich stehe hier für den Rest der Schöpfung. Ich stehe hier für das große Ganze. Ich stehe hier, weil es um was geht. Und ich weiß, wie es ist, wenn man den Prozess nur für sich selber macht. Dann ist es immer so, ja, 7 Minuten. 5 reichen auch. Oder also es wird immer ein bisschen so tendenziell noch was abgeknapst. Und genau das mach nicht, sondern genau da ein heiliges Aufstampfen für dieses ganze kollektive Nervensystem, was durch dein individuelles Nervensystem durchfließt. Dieses unterschätz nicht, wie viel auch Kollektives und auch was du angesprochen hast, wie viele Ahnengenerationen, wie viele Ahnenreihen, wie viele vergangene Generationen du freiwaschen kannst, wenn du dein Nervensystem wirklich loslässt. Das liegt mir so am Herzen, dass wir nicht ständig kleine Inseln aus privaten Prozessen neu aufmachen, sondern dass wir wissen, dass wir in einem großen, gemeinsamen, letzten Endes politischen Projekt unterwegs sind.
Ja. Danke, liebe Ilan. Wunderschön. Ja. Totale Inspiration. Herzlichen Dank für das wunderschöne Interview.
So gerne. Danke für die Einladung und für euch beide und für euer Forschen. Tschüss.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.